Die Globalisierung und die Technologisierung schreiten mit großen Schritten voran. So schnell, dass es schwierig scheint, mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten, geschweige denn sie in aller Ruhe zu analysieren. Gesicherte Grenzübergänge nehmen weltweit wieder zu, es werden wieder Mauern gebaut und der Rechtspopulismus ist nicht nur in Europa auf dem Vormarsch. Starke Nationen sind im Trend und mit ihnen die Forderung nach absoluter nationaler Souveränität. Wir leben in einer Zeit des Massenkonsums und werden täglich mit einer kaum mehr überblickbaren Menge an Informationen überschwemmt, die in irgendeiner Form das globale Geschehen wiedergeben, welches von unzähligen Faktoren bestimmt wird. Diese komplexe Welt wirkt in vielerlei Hinsicht unheimlich und es wird immer schwieriger, globale Ereignisse und deren Einflussfaktoren zu erklären. Das führt zu vielen schwierigen Fragen und ist verbunden mit Ängsten und Unsicherheiten. Es gibt viele Unklarheiten in Bezug auf die Zukunft und im globalisierten kapitalistischen Wirtschaftssystem ist Knappheit ein zentraler Begriff, was Fragen um die Flüsse von Waren und Dienstleistungen, den Zugang zu Ressourcen und die Verteilung von Reichtum aufkommen lassen. Für diese komplexen Fragen gibt es keine einfachen Antworten. Aber trotzdem servieren viele politische Strömungen einfache Lösungskonzepte auf dem Silbertablett, weil damit Wahlen gewonnen werden. Mit einer unbequemen, aber ehrlichen Diskussion über die globalisierte Welt und ihre Erfolgen jedoch kaum. Was als Problem bezeichnet werden sollte und was nicht, wäre eine weitere ebenso spannende Diskussion und auch sehr notwendig. Sie wird an dieser Stelle jedoch nicht aufgegriffen. Probleme können nur behoben werden, wenn ihre Ursachen bekannt sind und etwas gegen diese Ursachen unternommen wird. In vielerlei Hinsicht ist die heute in der breiten Öffentlichkeit geführte Debatte über die globalisierte Welt, Flucht und geflüchtete Menschen deshalb wahnsinnig unehrlich, weil viele Zusammenhänge ganz bewusst ausgeblendet werden. Die Politik der Mauern und Zäune impliziert die Annahme, dass Menschen flüchten, weil sie können. Das ist für die überwiegende Mehrheit der flüchtenden Menschen jedoch falsch. Sie fliehen, weil sie müssen. Vor Kriegen, Armut, Klimawandel und aus vielen weiteren Gründen. Und sie flohen schon immer. Die Welt hat sich in den letzten 200 Jahren so stark verändert wie wohl noch nie zuvor in der uns bekannten Geschichte. Und Migration spielt dabei eine entscheidende Rolle. Wir können im Rahmen der heutigen Veranstaltungen nicht alle Zusammenhänge erschließen. Und ich behaupte auch in keiner Art und Weise eine komplette Übersicht über das aktuelle Geschehen, geschweige denn über die Geschichte bieten zu können, aber ich möchte versuchen, die Verbindung zwischen Globalisierung und Migration näher zu erläutern und ihre Folgen zu thematisieren. Globalisierung und Migration sind eng miteinander verbunden und nicht immer war Europa das Ziel der migrierenden Bevölkerung. Die großen Migrationsströme der jüngeren Vergangenheit beginnen zwischen 1600 und 1880. Viele arme und mittellose Europäer migrierten nach Amerika, kolonialisierten den Kontinent und unterdrückten die einheimische Bevölkerung. Sie flohen vor einem Mangel an Arbeitsmöglichkeiten. Die Industrialisierung hat damals viele Bauern mittellos gemacht und eine starke Urbanisierung verursacht. Die Fabriken in der Stadt hatten aber nicht genügend Kapazität, um alle Menschen zu beschäftigen und die Arbeitsbedingungen waren äußerst prekär. Deshalb haben viele ihr Glück im Ausland versucht und sind in die Kolonien gereist. Heutzutage werden genau solche Menschen abschätzig als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnet. Zum Ende des 18. Jahrhunderts hatte Amerika etwa 8 Millionen Migranten. 7 Millionen davon waren europäische Gefangene oder afrikanische Sklaven, die Zwangsarbeit verrichteten und für das wirtschaftliche Wohl der restlichen Migranten und des Mutterlandes sorgen mussten. Darauf folgte die Zeit der Massenmigration ab 1846, die bis vor den Zweiten Weltkrieg dauerte. Die Menschen in Europa waren arm und hungrig und technische Innovationen verkürzten die Reise und die damit verbundenen Risiken, sodass immer mehr Menschen in Richtung Amerika migrierten. Die Kolonialisierung von Amerika, von Afrika und Asien brachte Europa unvorstellbaren Reichtum, Reichtum, von dem Europa bis heute profitiert und den es mit allen Mitteln zu bewahren versucht. Die europäischen Nationen lieferten sich einen Wettkampf um Ressourcen, Wohlstand und Ideologien. Zuerst entbrannte der Kampf um den globalen Zugang zu Ressourcen, der die Unterdrückung der lokalen Kulturen, die nachhaltige Zerstörung der Umwelt und eine von wenigen beherrschte Welt der vielen zur Folge hatte. Es war dieser Wettlauf, der in zwei Weltkriegen mündete, zwei Weltkriegen, die erneut viele Menschen in die Flucht trieben, innerhalb von Europa, aber auch aus Europa in die ganze Welt. Nicht nur die Menschen strömten in die ganze Welt, mit ihnen etablierte sich auch der globale Handel mit Ressourcen, Waren, Menschen und Dienstleistungen. Dieses System hat sich bis heute laufend institutionalisiert und bestimmt unseren Alltag mehr denn je. Die Welthandelsorganisation widerspiegelt diese Idee in Perfektion, und dass sie seit längerem handlungsunfähig ist, passt perfekt zur Geschichte des Welthandels. Der Handel globalisierte sich, aber er war von Ungleichheit geprägt und er ist es immer noch. Ressourcen werden überall auf der Welt ausgebeutet, dann vorzugsweise in entwickelten Staaten kostspielig verarbeitet, um die Endprodukte teuer auf der ganzen Welt zu verkaufen. Mit diesem Handelsmodell konnten enorme Gewinne erzielt werden und einige Personen und Länder konnten sich dadurch riesige finanzielle Mittel aneignen. Auch für diese Mittel mussten Märkte her und so etablierte sich neben den Gütern auch ein Finanzmarkt. Die zunehmende Automatisierung hat dann die Ausbeutung von Ressourcen durch den Einsatz von Maschinen und dank technischer Innovation einfacher gemacht und immer weniger Arbeitskräfte fanden Beschäftigung in diesen Sektoren. Das befeuerte den Markt für Dienstleistungen, also für Angebote zur Deckung immaterieller Bedürfnisse, und so sind heute die meisten westlichen Staaten Dienstleistungsnationen mit einer steigenden Anzahl Beschäftigten in diesem Sektor. Damit Waren, Geld und Dienstleistungen möglichst ohne Einschränkungen zirkulieren können, wurden Handelsschranken zwischen verschiedenen Ländern kontinuierlich abgebaut. Währenddem die ehemaligen Kolonialmächte nun vor allem hochspezialisierte Produkte und Dienstleistungen in die ganze Welt exportieren, sind in den ehemaligen Kolonien weiterhin vorwiegend weniger spezialisierte Sektoren wie die Landwirtschaft, der Abbau von Export natürlicher Ressourcen oder das Textilgewerbe die Haupttreiber der Volkswirtschaften. Das vorherrschende Dogma des globalisierten freien Handels, welches 1996 in Form der WTO institutionalisiert wurde, hat diese Entwicklung zementiert, denn wir befinden uns seit Jahren in einem andauernden Prozess der Oligopolisierung. Durch diesen Prozess dominieren ein paar wenige, unglaublich mächtige Unternehmen eine postkoloniale Welt, die aus 193 Nationalstaaten besteht, immer umfassender. Die Megafusionen von globalen Konzernen aus der jüngsten Vergangenheit, wie die Übernahmen von Syngenta durch ChemChina oder die Fusion von Monsanto und Bayer, sind zwei aktuelle Beispiele dieser Entwicklungen, die unter anderem auch durch die unglaublichen Marktanteile von Firmen wie Nestle, Glencore oder dem politischen Gewicht der großen Banken bestätigt wird. Wie wenig dabei die Bedürfnisse der Menschen eine Rolle spielen, zeigen die unzähligen Menschenrechtsverletzungen von verschiedenen Regierungen, Unternehmen und Privatpersonen, aber auch die unaufhörliche Zerstörung unserer Umwelt oder die Bemühungen der reichen Nationen, ihren Reichtum durch die Bildung von immensen Freihandelszonen zu sichern. Es sind solche Freihandelsabkommen, die weithin als neokolonial bezeichnet werden, weil sie die globale Privatisierung befeuern, den großen Unternehmen Tür und Tor öffnen und der ganzen Welt ein spezifisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell aufzwingen möchten. Es handelt sich dabei um ein Gesellschaftsmodell, das Menschen zu Arbeitskräften und Konsumenten degradiert. Ein Gesellschaftsmodell basierend auf dem Prinzip Wettbewerb in einer Welt voller Grenzen, in der Waren, Geld und Dienstleistungen freier zirkulieren können als Menschen. Was hierzulande oft als Modernisierung, als Errungenschaften der Zivilisation und als Fortschritt bezeichnet wird, wird andernorts als Bedrohung für die eigene Kultur, als westliches Diktat und als Ursprung vieler Probleme angesehen. Nicht ganz zu Unrecht. Die Welt wurde im Rahmen der Kolonialisierung in künstliche Einheiten unterteilt, als Kolonialpolitiker Grenzen zogen und Staaten bildeten. Diese Einheiten sollten fortan der Logik des Marktes gehorchen, um die globalen Bedürfnisse der Konsumenten zu bedienen. Dafür wurden diverse Regionen in ein homogenisiertes Regelkorsett gezwängt, mit einer Verfassung und einem Parlament versehen und fortan Demokratien genannt. Dass das Konzept des Nationalstaates und die Logik des Marktes vielen kulturellen und gesellschaftlichen Traditionen zuwiderliefen, war der westlichen Gesellschaft und den lokalen Entscheidungsträgern egal. Und das ist es in vielerlei Hinsicht auch heute noch. Rebellierende Gemeinschaften oder Regionen wurden zum Schweigen gebracht, denn die Nachfrage des Marktes nach allerlei Waren war enorm und die galt es zu befriedigen. Heute machen sich die Folgen dieser Politik bemerkbar, denn nie zuvor wurde besser sichtbar, wie groß der Mangel an globaler Solidarität ist und wie wenig akzeptiert die gezogenen Grenzen und existierenden Staaten sind und dass besonders wenige wirklich von der Globalisierung profitiert haben. Selbst in den sogenannten am weitesten entwickelten Ländern der Welt nimmt die Ungleichheit rapide zu und mit ihr die sozialen Spannungen, wie die Risse in der ach so heilen europäischen Staatenwelt eindrücklich beweisen. Viele öffentliche Stimmen sehen die Welt so nahe an einem dritten Weltkrieg wie noch nie und die als Hoffnungsschimmer geltenden Menschenrechte sind alles andere als universell akzeptiert. Einerseits, weil sie durch ihren Mangel an Durchsetzungskraft von den mächtigen Akteuren gekonnt ignoriert werden und andererseits, weil sie auf den Prinzipien basieren, die von den ehemaligen Kolonialmächten in die ganze Welt exportiert wurden, dem demokratischen Nationalstaat und dem Recht auf Eigentum. In Anbetracht der schwellenden Anzahl Grenzkonflikte, der Vielzahl autoritär regierter Nationalstaaten und damit verbunden der Unterdrückung unzähliger großen und kleinen Minderheiten, bräuchte es diesbezüglich dringend einen ehrlichen und globalen Diskurs darüber, wer über wen oder was entscheiden kann. Bleibt dieser aus, so bleibt das Recht auf Selbstbestimmung das, was es heute ist, ein reines Lippenbekenntnis. Von diesem Diskurs sind wir jedoch meilenweit entfernt, denn das Prinzip Wettbewerb scheint fest in unserer Welt und in unseren Köpfen verankert. Es handelt sich um einen Wettbewerb zwischen Individuen, Unternehmen und Staaten um Macht, kulturelle Vorherrschaft und Reichtum. Diese Entwicklung beeinflusst die Migration massiv, in vielerlei Hinsicht. Einer der wichtigsten Gründe ist die globaler werdende Welt, weil es mittlerweile in praktisch jedem Land größere oder kleinere Exilgemeinschaften aus anderen Regionen gibt, was ein Grund sein kann, eine bestimmte Stadt oder Region anzusteuern. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der technologische Fortschritt, speziell die Entwicklung der Informationstechnologie. Trotz der zunehmenden Komplexität unserer Welt sind gewisse Entwicklungen heutzutage einer viel größeren Menge an Menschen zugänglich als früher. Die Menschen spüren nicht mehr nur klimatische Veränderungen oder die Folgen gewaltsamer Konflikte oder die Armut, sondern können heute viel eher auch deren Ursprung ermitteln. Sie können Waren- und Geldflüsse nachvollziehen und sehen die Konzentration von blühendem Reichtum in einigen Regionen der Welt. Es wird plötzlich sichtbar, wie ungleich die Welt ist, und der Mangel an Perspektiven an einem Ort macht einen anderen Ort plötzlich zum Ziel. Doch im Gegensatz zu vor 200 Jahren bestimmen schwer bewachte Grenzen, akkurat ausgearbeitete Kriterien und uniformierte Vertreter des Staates plötzlich ganz genau, wer das Recht besitzt, einen bestimmten Flecken dieses Planeten zu betreten. Die Welt wurde unterteilt in Eigentum von Privaten und Eigentum von Staaten. Und die jeweiligen Besitzer bestimmen, wer sein Eigentum wann betreten darf. Aber macht das wirklich Sinn? Ist es nicht total absurd, wenn weiße Männer sich in Nordamerika plötzlich über Migrationsströme beklagen Oder wenn spanischstämmige Präsidentinnen in Lateinamerika ihre Grenzen sichern wollen. Oder wenn Grundbesitzer in Afrika riesige Territorien ihr eigen nennen und mit Stacheldraht beschützen. Was passiert mit den Tuareg, deren Nomadendasein plötzlich von Landesgrenzen und Stacheldrahtzonen beschnitten wird? Den Sinti und Roma, die in den europäischen Staatenwelt keinen Platz mehr haben und all den anderen Gesellschaften, deren Lebensmodell nicht der vorgegebenen Logik folgt. Müssen sie sich den sogenannten zivilisatorischen Errungenschaften fügen oder sollten sie nicht selber über ihr Dasein bestimmen können? Es gibt tausende solcher Fragen, aber vor allem gäbe es so viele alternative Lebensentwürfe, die nicht oder nur ganz marginal diskutiert werden. Es gäbe so viele Möglichkeiten, sofort wirksame Maßnahmen gegen Armut, Hunger, Kriege und Unterdrückung und somit auch gegen die wichtigsten Gründe von fliehenden Menschen zu unternehmen. Aber trotzdem tut sich unsere Welt so schwer, das zu tun. Es wäre noch nie so einfach gewesen, Armut flächendeckend zu besiegen. Und trotzdem leben 2,7 Milliarden Menschen weltweit unter der von der Weltbank bestimmten Armutsgrenze. Es wird genügend Nahrung produziert, um mehr Menschen als die lebenden Menschen zu ernähren. Aber trotzdem hungern weltweit 830 Millionen. Die internationale Gemeinschaft arbeitet vermeintlich an allen Ecken und Enden für eine nachhaltigere und gleichere Welt. Und trotzdem sieht es nicht danach aus, dass Armut und Hunger in absehbarer Zeit besiegt werden. Und von der Gewalt ist ganz zu schweigen. Die Möglichkeiten für sofortige Veränderungen wären da. Aber sie werden nicht genutzt, weil zu viel Macht und zu viel Reichtum auf dem Spiel stehen. Die Diskussion rund um Migration widerspiegelt die Schizophrenie dieser Debatte ganz genau. Migration ist kein neues Phänomen. Und besonders die westliche Welt hat übermäßig von ihr profitiert. Sie hat dazu beigetragen, dass der Zugang und die Verteilung vom weltweiten Reichtum so konzentriert ist wie wohl noch nie zuvor. Anstatt aber sofortige Maßnahmen zur Beseitigung dieser Ungleichheit zu ergreifen, werden die Lösungen in der Zukunft gesucht. Aber warum? Warum sollen Armut und Hunger erst bis 2030 besiegt werden? Weil es bequemer ist und weil dadurch der eigene Reichtum bestmöglich gesichert werden kann. Unter anderem durch Ab- und Ausgrenzung. Aber das wird nicht funktionieren, weil Ungleichheit immer mit Migrationsströmen verbunden sein wird und weil immer Flüchtlinge existieren werden, solange Armut und Krieg verbreitet sind und sich unser Klima weiterhin wie bisher verändert. Keine Mauer, kein Zaun und kein Gesetz dieser Welt wird das je ändern. Der deutsche Philosoph Poggi bezeichnete auch deshalb die internationalen Institutionen als Fassade und die Bemühungen in Richtung einer friedlicheren und gerechteren Welt als geheuchelt. Für viele Bürger in reichen Ländern ist die Bekämpfung von Armut eher eine Art Charity oder ein Akt von humanitärem Engagement, aber bestimmt keine Frage von Gerechtigkeit und bestimmt keine moralische Pflicht aufgrund der Vergangenheit. Poggi spricht dabei explizit den Kolonialismus, Kriege, ja sogar Genozide an, die in der Vergangenheit viele Nationen zu extremem Reichtum verholfen haben. Auch der Schweiz. Viele Bürger hierzulande würden dann darauf verweisen, dass sie ja nicht für die Verbrechen ihrer Vorfahren bestraft werden können, was natürlich stimmt. Aber wie geht eine Gesellschaft dann damit um, dass sie immer noch von den Auswirkungen dieser Taten profitiert? Es sind solche historische Ereignisse, die den Reichsten der reichen Nationen und Gesellschaften ein unglaubliches Ausmaß an Macht und Wohlstand gegenüber dem Rest der Welt ermöglicht haben. Das verpflichtet Sie und uns alle in irgendeiner Art und Weise gegen diese Zustände zu kämpfen und etwas gegen diese in vielerlei Hinsicht ungerechte und ungleiche Welt zu unternehmen. Vielleicht können wir nicht die korrupten Regierungen anderer Länder stürzen und wir können auch nicht die gierigen Eliten auf der ganzen Welt besänftigen. Wir schaffen ja nicht mal unsere zu besänftigen, genauso wenig wie wir im Alleingang die Grenzen abschaffen können. Aber jeder und jede Einzelne kann seinen Teil dazu beitragen, dass Korruption aktiv bekämpft wird, dass keine Waffen mehr produziert werden, dass ein ehrlicher Diskurs über Globalisierung und ihre Auswirkungen und Sinn und Unsinn von Grenzen stattfindet. Und natürlich, dass Fremdenfeindlichkeit und Rassismus ein für alle Mal aus unserem Leben verschwinden.